ARD. Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute: 1951 in Stralsund. Eine kleine Sammlung des Städtischen Naturkundemuseums zieht in das ehemalige Katharinenkloster in der alten Hansestadt. Hier entsteht in den kommenden Jahren das Deutsche Meeresmuseum. 75 Jahre später bin ich an den Strelasund gefahren, um mir das Haus anzuschauen, mit den Menschen zu sprechen, die hier arbeiten und um mich verzaubern zu lassen von kleinen und großen Fischen, von Walen, von Marlene der Schildkröte und von Korallen und Krebsen. Ein Dreivierteljahrhundert deutsches Meeresmuseum. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3720. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin.
Sind Hamburg.
Hamburg. Hamburg.
Es ist ein kalter Wintertag im Februar in Stralsund. Es schneit und der Ostwind tut das Übrige dazu, dass es sich viel kälter anfühlt, als es eigentlich ist. Der perfekte Tag also für einen Besuch im Deutschen Meeresmuseum. Ich starte im Herzen der Stadt, dem ehemaligen Katharinenkloster. Hier hat die Geschichte des Meeresmuseums begonnen. Ich werde von Diana Mein begrüßt, sie ist die Kommunikationschefin hier. Und wer schon einmal im Meeresmuseum war, der erkennt gerade den Eingang nicht unbedingt wieder.
Wir haben diesen neuen Eingangsbereich und die neuen Ausstellungen im Juli 2024 wiedereröffnet. Das war nach etwa 4 Jahren Umbauphase, in denen wir hier wirklich jeden Stein einmal umgedreht haben, die Ausstellung erneuert haben und auch die Aquarien. Wir haben dabei viel Wert auf Barrierefreiheit gelegt und eben mit einem großen Foyer und diesem überdachten Westhof, der sehr modern die Backsteingotik der früheren Klosteranlage ergänzt, eben auch zugänglich gemacht haben für alle Gäste.
Und dann ist da noch Marlene. Direkt am Eingang zur Ausstellungsfläche.
Ja, das ist eine Bronzeskulptur, die ein Kunstgießer nach unseren Wünschen angefertigt hat. Es ist ein Originalabdruck, Abguss von der Lederschildkröte, die 1965 hier im Strelasund gefunden wurde. Ein Irrgast, der Fischern ins Netz ging. Und bis heute hat es keinen zweiten solchen Irrgast gegeben. Und damals war es so, dass das Museum noch ein kleines Naturmuseum war. Es hatte noch gar nicht die Ausrichtung zum Thema Meere und Ozeane. Das kam tatsächlich auch wegen dieser Lederschildkröte, die wir übrigens Marlene nennen.
Bevor wir unseren Rundgang starten, will ich mehr wissen über das Haus und dessen Organisation. Das kann mir einer der beiden Direktoren des Museums am besten erklären. Professor Burkhard Baschek ist zuständig für die wissenschaftliche Ausrichtung des Hauses. Das Deutsche Meeresmuseum, das sind ja eigentlich 3 Häuser. Das Meeresmuseum, das Ozeaneum und?
Und das Naturium, was auf dem DARS auch noch da ist. Das sind die 3 Museen, die wir haben. Wir haben dann eigentlich auch noch einen 4. Standort, das Nautineum. Das ist auch ein Museum lange Zeit gewesen, aber momentan ist die Ausstellung geschlossen. Es ist ein Logistikstandort. Und bald, in ein paar Jahren hoffe ich, haben wir dann auch noch ein Wissenschaftszentrum, was als 5. Standort dann dazukommt.
Die Standorte in Stralsund, das ist das Deutsche Meeresmuseum in dem alten Kloster und hier am Strand das Ozeaneum. Wie sind die Schwerpunkte verteilt? Wer macht was? Was ist wo zu sehen?
Genau, man wundert sich erstmal, dass 2 so große Museen in einer Stadt wie Stralsund zu finden sind. Das Stammhaus, das Meeresmuseum und dann das Ozeaneum am Wasser. Das Ozeaneum, das handelt von den kalten Meeren, den heimischen, also die Nordsee, die Ostsee und der Atlantik. Ansonsten sind die Wale ein ganz großes Thema. Und so ein bisschen plakativ gesagt, ist es eben kalt und dunkel mit den Tieren, die dazugehören. Und das Meeresmuseum ist dann eine Ergänzung dazu, wo es sich um die tropischen Meere handelt. Ein bisschen auch der globalere Blick auf das Ganze. Also da geht es dann um eine Rundreise, auch in den Aquarien, einmal um den Äquator, von der Karibik, dann über den Pazifik hin bis zum Roten Meer. Und von daher kann man da ein bisschen sagen, hell und Korallen und warm.
Und was erlebe ich auf dem DARS?
Das DARS ist ein Museum, was vor Ort im Nationalpark platziert, also in der Nähe des Strandes. Und von daher beschäftigen wir uns dort mit den Themen, die auch direkt vor Ort anzuschauen sind. Das heißt, es ist also der Strand, das ist unmittelbare Wasserumgebung mit den Ökosystemen dort. Und von da ist so ein bisschen Naturkundemuseum, was diese Themen aufgreift und dann kombiniert mit einem Leuchtturm, den wunderschönen Überblick auch gibt. Und wir haben ein Café auch noch, was dann auch die Leute anlockt ans Museum. Und das Ganze an einem der schönsten Strände in Deutschland. Also es lohnt sich von daher auch dahin zu gehen, auch wenn der Weg daraus ein bisschen länger ist, denn man kommt nur zu Fuß, Fahrrad oder Pferdekutsche hin, aber es lohnt sich.
Museen kosten Geld. Wie ist das hier in Stralsund organisiert? Wer finanziert das Haus?
Das richtige Museum kostet eine ganze Menge an Geld, wenn man auch schaut, was dann hinten dran an Logistik nötig ist, um die Ausstellung wirklich auf höchstem Niveau zu halten, auch Aquarien zu betreiben. Und klar, wir müssen Eintrittsgelder auch dafür nehmen, damit wir ein Stück weit dann refinanzieren. Wir sind durch die hohen Besucherzahlen von 830.000 im letzten Jahr zum Glück in der Lage, einen wirklich Großteil unseres Budgets über diese Eintrittsgelder auch einzuspielen. Darüber hinaus, der fehlende Betrag, der wird dann anteilig vom Bund, vom Land und von der Stadt finanziert, sodass wir eine sogenannte Fehlbedarfsfinanzierung haben, die uns dann hilft, auch wirklich umfänglich alle Aufgaben hier wahrzunehmen, die man als Museum auch wahrnehmen sollte.
Ich bin im Deutschen Meeresmuseum in Stralsund, das in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag feiert. Und zu eben diesem Geburtstag wurde das Kernhaus generalsaniert, modernisiert. Und das ist in einem alten Kloster, in dem das Meeresmuseum untergebracht ist, alles andere als einfach. Direktor Burkhard Baschek erklärt.
Die ganzen Ausstellungen und die Aquarien sind komplett neu gemacht worden. Ein einziges Aquarium, nämlich das Schildkrötenbecken, ist von damals noch geblieben. Der Rest wurde komplett neu gemacht. Das heißt, es waren große architektonische Herausforderungen, wo der Rundgang geändert worden ist. Wir bieten das Ganze barrierefrei auch mit an. Da ist dann auch baulich ein neues Gebäude dazugekommen, nämlich ein großes Aquarium, wo man dann wirklich von dem oberen Bereich der Ausstellung wieder sehr gut runter in den Keller zu den Aquarien kommt. Das Ganze nebenbei mit einem schönen Becken kombiniert, das 10 Meter hoch ist und 800.000 Liter fasst. Und klar, neben den Aquarien sind vor allem natürlich die Ausstellungen für uns inhaltlich dann der große Fokus gewesen, wo wir dann ja die ganzen Ausstellungen neu gemacht haben, jeden Text editiert haben und das Ganze so eben im Erzählstrang dann auch so dargelegt haben, dass eben die Themen, die für die Tropen auch wichtig sind, dort besonders zur Geltung kommen.
Und wenn man ein altes Kloster renoviert, dann bedarf dies Fingerspitzengefühl. Nicht nur an der Oberfläche, sondern auch im Keller. Diana Mein.
Ja, da haben wir ganz spannende Erkenntnisse gewonnen über die tatsächliche Ausdehnung dieser früheren Klosteranlage. Da waren viele Gebäude dabei, die ganz vergessen worden sind. Wirtschaftsgebäude. Wir haben einen Backofen gefunden oder auch eine Wärmekammer der Mönche, in der sie sich früher dann aufgewärmt haben. Viele Begräbnisse, aber auch viele kostbare Fundstücke. Zum Beispiel eine sehr schöne Bernsteinkette.
Um eine bessere Vorstellung von der Gesamtanlage des Hauses zu bekommen, zeigt mir Diana Mein am Modell, was hier baulich passiert ist.
Die ehemalige Katharinenkirche ist das Herzstück unserer Ausstellung. Sie kam Mitte der 70er Jahre als Teil des Rundgangs unseres Museums dazu. Und ja, wo findet man schon ein Museum in einer früheren Kirchenhalle? Wir haben damals eben zusätzliche Ausstellungsfläche gewonnen, indem ein Stabwerk hier eingezogen wurde in die Kirchenhalle. So sind zwei weitere Ebenen entstanden, die wir auch heute noch nutzen. Im Zuge der Modernisierung haben wir diese Flächen etwas geöffnet, um raumhohe Installationen zeigen zu können. Aber an sich ist das noch die Grundidee auch aus den 70er Jahren, die wir hier weiter präsentieren. Und dann geht es weiter. Auch der Chor ist so ein ganz zentraler Punkt. Da hängt das Finnwald-Skelett, das viele noch aus Kindertagen von ihrem Museumsbesuch erinnern. Und dann geht es weiter in die Klostergebäude. Und sowohl in der Kirchenhalle als auch in den Klostergebäuden war der Rundgang bisher nicht barrierefrei. Gäste mit Kinderwagen oder mit einem Rollstuhl, die mussten einen anderen Weg gehen. In den Aquarienkeller ging es eine lange, steile Aquarienkellertreppe hinunter. Und das haben wir jetzt anders gelöst, indem wir noch auf dem Südhof unseres Geländes einen Neubau errichtet haben. Der sticht hier an dem Modell auch hervor, weil er in Kupfer verkleidet ist. Und dadurch klar als Ergänzung erkennbar ist. Und man kommt quasi ebenerdig aus der Ausstellung über eine gläserne Brücke, in diesen neuen Aquarienanbau. Und dort, genauso wie auch hier in der Kirchenhalle, befinden sich weitere Fahrstühle. Und so können eben alle den gleichen Rundgang nutzen. Und das ist wirklich eine Neuerung jetzt.
Und gleich hinter dem Modell ist wohl das Exponat, das jeder erinnert, der schon einmal hier war. Unter der Decke des Chores des Klosters hängt ein beeindruckend großes Walskelett.
Dieses Finnwald-Skelett, das stammt von einem Irgas, von einem Wal, der sich vor über 200 Jahren an die Westküste von Rügen verirrt hat. Vor über 200 Jahren war das natürlich eine Besonderheit. Damals gab es noch keine Tierrettung und kein Internet, wo schnell Informationen verteilt wurden. Damals wussten die Menschen, die ihn gefunden haben, es waren Fischer, ja gar nicht genau, was das überhaupt für ein Tier war. Und trotzdem war es damals so, dass diese Nachricht von diesem besonderen Fund nach Greifswald gelangte an die Universität. Und so dann eben doch Wissenschaftler sich auf den Weg machten, diesen besonderen Irrgast zu besichtigen. Das Tier lebte sogar noch, wurde dann getötet von den Fischern und auch schon begonnen zu zerlegen. Und durch das Engagement von den Biologen ist es dann gelungen, diesen Walkadaver zu retten für die Forschung. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo sowas nicht oft passiert ist, schon gar nicht hier an der Küste. Und deshalb ist das auch so ein Stück deutsche Walforschungsgeschichte, die wir hier sehen im Chor der Katharinenhalle. Und es ist ein Finnwal-Skelett, das ungefähr 15 Meter lang ist und ja mittlerweile schon wirklich ein historisches Exponat, weil über 200 Jahre alt. Und das ist so ein untrennbares Bild mit dem Meeresmuseum.
Zurück zur Renovierungszeit. Eine der größten Aufgaben war die Technik für die riesengroßen Aquarien. Burkhard Baschek.
Das Ganze ist ein Riesenvorhaben gewesen und wir haben dann doch wirklich gerade in Aquarien deutliche technische Verzögerungen auch gehabt in den letzten Jahren leider. Das ist einfach so, dass wir in den Aquarien wirklich optimale Bedingungen brauchen, um vollen Fischbesatz auch dort überhaupt verantworten zu können. Und wenn dann die ganze Regelungstechnik, die im Hintergrund läuft, also das sind Licht, das sind die ganzen Filteranlagen, die da sind, die Strömungspumpen, dann gibt es Abschäume, die die Nährstoffe rausholen und. Und wenn das und die Backup-Systeme und so weiter nicht hundertprozentig laufen, dann können wir natürlich auch nicht mit dem Fischbesatz so umgehen, wie wir es gerne wollen, weil wir das verantwortungsvoll machen. Und ja, deswegen hat sich das Ganze erstmal baulich verzögert und jetzt sind die Aquarien so, dass die zwar jetzt alle irgendwie Tiere drin haben und auch schon zum Teil sehr schön sind, aber sie brauchen auch trotzdem noch Zeit.
Ein 10x10 Meter großes Aquarium, das will ich mir genau anschauen. Ich bin vor Ort mit dem Chef der Aquarien verabredet, dazu gleich mehr. Von den hohen Decken des ehemaligen Klosters hängen viele große und kleine Modelle von Meeresbewohnern. Täuschend echt nachgebildet. Diana Mein erzählt.
Ja, eine Vielzahl der Exponate entsteht in unserer hauseigenen Präparation. Wir haben ein Team, was auf verschiedenste Methoden und Wege Objekte erhalten kann. Hier, das sind über 50 Rochen, die wir hier an diesem Rochenbogen sehen können. Oder es werden eben auch Originaltiere präpariert. Und manchmal sind die Objekte, die wir zeigen wollen, viel, viel zu groß. Und dann kommt ein Kulissenbauer mit ins Spiel. Zum Beispiel sind die großen Haie hier im Meeresmuseum, der weiße Hai oder auch der Walhai, in der Werkstatt eines Figurenbauers in Dresden entstanden. Der hat auch schon die großen Walmodelle für das Ozeaneum erstellt für uns.
Und vor einer großen Vitrine treffe ich Lena Müller. Sie ist Präparatorin im Museum und damit zuständig für all die Tierpräparate, die hier zu sehen sind. Von ihr möchte ich wissen, womit sie sich gerade beschäftigt.
Unser Team ist dafür zuständig, Exponate für die Ausstellung anzufertigen. Und wir haben ein Team von momentan 3 Mitarbeiterinnen und mir. Und wir machen 3D-Druck. Wir machen Abgüsse und Modellbau momentan. Unter anderem aber auch Vogelpräparation, genau, also Hautpräparation.
Also Präparation vom Originaltier sozusagen, wenn Sie was aus 3D, aus dem 3D-Drucker bekommen. Woher nehmen Sie die Vorlagen? Woher kommt das Original? Wird das alles am Computer gemacht?
Genau. Also anfangs hat unser Kollege das versucht mit Einscannen, aber es funktioniert nicht ganz so gut. Man bekommt wirklich bessere Ergebnisse, wenn man die Objekte am Computer modelliert, anhand von Referenzfotos. Und dann werden die dort am Computer ausgedruckt.
3D-Druck ist eine relativ neue Technik, die gibt es erst seit ein paar Jahren. Wie war denn das vorher?
Vorher hatten wir zum Beispiel nicht die Möglichkeit, Wirbellose originalgetreu darzustellen. Es wurden wirbellose Trockenpräparate hergestellt, aber man hat es dann einfach gesehen, dass die vertrocknen und dass die Oberfläche nicht ganz so schön ist. Allerdings haben wir auch ein Verfahren, das heißt PEG, das ist Polyethylenglykol, das ist ein Kunststoff und damit kann man auch Wirbellose präparieren. Aber mit dem 3D-Drucker hat man natürlich den Vorteil, man kann so viel, wie man möchte, ausdrucken. Es ist schneller, man hat tolle Ergebnisse nachher und ja.
Wir stehen hier gerade vor der Wand der Wirbellosen, wobei man erklären muss, was sind denn Wirbellose?
Wirbellose sind Lebewesen, die kein Skelett haben, kein Innenskelett. Zum Beispiel Krebstiere, die haben ein Exoskelett. Wir haben Seesterne hier, wir haben Würmer, wir haben Seegurken und Seeigel. Die ganzen Quallen gehören dazu, Schnecken, Muscheln.
Und das ist so, ich könnte mir vorstellen, eine Mischung aus dem, was schon da war an Modellen, an alten, das Haus ist ja schließlich 75 Jahre alt, und neu aus dem 3D-Drucker?
Genau, wir haben hier wirklich Trockenpräparate, vor allem die Krebstiere sind meistens Originale oder eigentlich immer in diesem Fall oder heute. Und dann haben wir Trockenpräparate, zum Beispiel auch die alten, da sind so ein paar Seesterne dabei, das sind noch Originale von vor vielen Jahren. Und wir haben Abgüsse und auch ein paar 3D-Drucke, genau.
Von den Wirbellosen geht's jetzt Richtung Aquarien.
Wir sind im Meeresmuseum in Stralsund und in dem Teil, wo wir tatsächlich jetzt im Museum lebende Fische sehen. Ich sitze hier vor einer überdimensional großen Scheibe und an meiner Seite ist Alexander von den Driesch. Er ist der Leiter der Aquarien. Erzählen Sie uns mal ein bisschen was über dieses riesengroße Becken hier mit einer überdimensionalen Scheibe. Wie groß ist die?
Die Scheibe ist, glaube ich, etwa 10x10 Meter. Im unteren Teil einen halben Meter dick, das ist Acrylglas. Und das Becken dahinter fast etwa 800 Kubikmeter, also 800.000 Liter Seewasser.
Und was sehen wir da für Fische?
Wir machen in unserem Aquarienrundgang eine Reise durch die Weltmeere und starten in der Karibik. Und so ist dieses erste große Becken halt unser Karibikbecken. Und da sind typische Vertreter der Karibik drin. Wir fangen klein an. Die Fische sind alle noch relativ klein. Das heißt, die größeren, die müssen noch ein bisschen warten, bis sie reinkommen, damit die Kleinen nicht zu klein sind. So werden wir über die nächsten 2-3 Jahre dann den endgültigen Besatz erst aufbauen.
Wir fangen klein an, haben Sie gesagt. Das Becken hier ist in einem neuen Anbau. Das ist im Zuge der Restaurierung des Hauses entstanden. Seit wann gibt es dieses Becken hier?
Das ist tatsächlich das letzte Aquarium, was wir in Betrieb genommen haben. Und es läuft jetzt etwa ein halbes Jahr. Vielleicht sind es auch schon 7 Monate. Aber es ist noch in der Einlaufphase, so sagen wir dazu. Das heißt, das biologische Gleichgewicht muss sich noch einpendeln. Deswegen haben wir relativ wenig Fische drin, um halt auch die Filterung nicht zu überlasten.
Was heißt das, biologisches Gleichgewicht? Was muss da miteinander in Einklang sein? Was muss da stimmen und was wird da überprüft?
Na, zunächst füllt man ja so ein Aquarium mit Seewasser und da ist erstmal kein Leben drin. Die Filterung funktioniert zum Teil auch über einen sogenannten Biofilter. Das heißt, da kultivieren wir Bakterien, die Schadstoffe dann zu immer ungiftigeren Substanzen umbauen. Stickstoffkreislauf. Das muss langsam geschehen, ebenso wie die Algen im Aquarium verschiedene Phasen durchlaufen. Am Anfang hat man braune Kieselalgen, dann kommen grüne Algen und bis wir dann später bei den Kalkrotalgen sind, die wir haben wollen, sind das so Phasen, die durchlaufen werden und das braucht einfach seine Zeit.
Und es muss auch dafür gesorgt werden, dass diese 10x10 Meter große Scheibe immer schön sauber ist, damit die Menschen, die davor stehen, auch schauen können. Wer putzt die?
Also hier in dem Becken gehen wir einmal die Woche mit 2 Tauchern rein, die dann tatsächlich händisch von oben bis unten putzen. Das ist eine sportliche Übung.
Sportliche Übung, wie lange dauert sowas und müssen die besonders geschult sein, um sowas zu können?
Ja, also alle unsere Taucher sind besonders geschult. Das muss natürlich auch alles sicher sein. Von der Geschwindigkeit hängt es auch ein bisschen von der persönlichen Kondition ab. Aber im Normalfall brauchen 2 Taucher für diese Scheibe etwa eine halbe Stunde.
Und wie geht man da ran? Richtig mit dem Scheibenputzer oder gibt es ja irgendwas anderes? Denn irgendwelche chemischen Mittel dürfen ja da nicht verwendet werden.
Nein, chemische Mittel gar nicht. Kleinere Scheiben, dünnere Scheiben putzen wir tatsächlich mit Magneten. Da ist dann auf der Innenseite ein Magnet mit einem Putzvlies, auf der Außenseite ist ein Magnet mit Rollen dran und man kann ganz bequem im Trocknen stehen. Die Scheibe hier ist einen halben Meter dick. Solche starken Magnete kriegt man nicht mehr gehoben. Von daher müssen wir das tatsächlich von der Innenseite mit Tauchern machen. Die haben dann so Fellputzer dabei. Das muss alles sehr sanft sein, denn das Acrylglas hat viele Vorteile, aber ein Nachteil ist, dass es sehr weich ist, sehr schnell zerkratzt.
Nun gab es ja vor einiger Zeit einen Vorfall in Berlin, in einem Berliner Hotel. Da ist mitten in der Lobby ein riesengroßes Aquarium zerbrochen. Das ganze Wasser inklusive Tiere in der Lobby ausgelaufen, war wohl Materialermüdung. Was lernt man aus diesem Crash für Ihr Haus? Oder gibt es da eigentlich nichts zu lernen, weil Sie sagen, wir machen das eh anders?
Wir machen es anders. Der Aquadom in Berlin war ja nun mal eine Röhre, die nur oben und unten gelagert war. Unsere Scheiben sind plan und Sie sehen das, die ragen quasi nochmal 30, 40 Zentimeter über den Ausschnitt, den wir sehen, hinaus. Das heißt, die Scheibe könnte sich gar nicht durchdrücken. Und der Wasserdruck, auch wenn das hier 10 Meter sind, das sind dann 2 Bar Druck da unten, das kann diese Scheibe überhaupt nicht beschädigen, wenn da nicht von der Lagerung der Scheibe Spannung drin ist. Und die ist allseitig gelagert in Silikon, da kann eigentlich nichts passieren.
Sie haben gesagt, da kommen noch andere Fische rein, kommen auch noch Pflanzen oder sowas rein?
Ja, Pflanzen nicht, aber Korallen, die kommen noch. Wir behelfen uns jetzt hier anfangs mit künstlichen Korallen. Korallen brauchen ja in den allermeisten Fällen sehr viel Licht. Und wir wollen im Moment noch etwas lichtsparsamer sein, um diese Algenphasen noch so erträglich zu halten, dass es auch für die Besucher jetzt noch schön ist. Die Korallen, die später eingesetzt werden, werden auch eher im oberen Drittel dann stattfinden, weil einfach bis 10 Meter tief die Lichtintensität zu kriegen, die man für Korallen braucht, das wäre energietechnisch dann doch, würde sich nicht lohnen. Dafür haben wir andere Aquarien, wo man dann schöne Riffe bestaunen kann.
Hier geht es gerade im Schwarm nach oben, das heißt Fütterung der Fische.
Ja, da kommt gerade ein bisschen Futter rein. Wie gesagt, das sind alles noch relativ kleine Fische für ihre Art. Die müssen alle noch wachsen. Das heißt, die kriegen auch häufig am Tag mal eine kleine Portion Futter. Denn in der Größe kann man sie eigentlich nicht fett füttern. Die setzen alles in Wachstum um.
Alexander von den Driesch ist verantwortlich dafür, dass es allen Bewohnern in den Becken gut geht. Mit ihm wandere ich jetzt von dem karibischen Becken Richtung Pazifik. Und ich möchte wissen, woher denn das jeweilige spezielle Seewasser kommt, das ja in großen Mengen gebraucht wird.
Obwohl wir direkt an der Ostsee sind, nehmen wir nicht das Ostseewasser. Hat zum einen zu wenig Salzgehalt, zum anderen sind wir dann doch schon ein bisschen von der Küste entfernt und wir müssen es aufwendig filtern, aufbereiten. So nehmen wir das Stralsunder Stadtwasser, bereiten das auf. Das wird noch einmal durch eine Osmoseanlage zu Reinstwasser gemacht und dann kommt da eine spezielle Seesalzmischung rein, die auf unsere Tiere abgestimmt ist und so wird dann durch einen Prozess, der etwa eine Woche dauert, aus Leitungswasser Seewasser.
Wir stehen hier vor einem kleineren Aquarium mit jeder Menge Quallen. Wo sind die heimisch?
In unserem Quallenkreis hier haben wir jetzt zunächst Ohrenquallen. Die kennt eigentlich auch jeder von der Ostsee. Mhm. Die kommen aber überall auf dem Globus eigentlich in den gemäßigten Breiten vor. Wenn die ihr Leben hinter sich haben, das dauert etwa ein Dreivierteljahr, werden wir hier sicherlich dann auch noch eine karibische Qualle einsetzen. Nur als Test, ob dieser Quallenkreisel auch so funktioniert, wie er soll, war die Ohrenqualle ein sehr gutes Tier, um das auszuprobieren, weil die sind sehr empfindlich, wenn sie irgendwo gegentitschen und läuft aber alles sehr gut.
Haben Sie die tatsächlich aus der Ostsee?
Nein, auch die züchten wir. Das machen wir in unserem anderen Haus, im Ozeaneum. Da züchten wir Ohrenquallen, weil wir dort auch Kompassquallen halten. Und Kompassquallen ernähren sich zu einem großen Teil von anderen Quallen. So müssen wir unser Futter quasi selber herstellen.
Alexander von den Driesch. Er und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um viele tausend Fische, Korallen und Pflanzen hier in den Aquarien des Meeresmuseums. Und nach wie vor einer der Hits für die Kinder: Findet Nemo. Den gibt's hier natürlich auch.
Das Hamburger Hafenkonzert, heute zu Gast in Stralsund. Wir sprechen über das Deutsche Meeresmuseum. Und am Mikrofon jetzt Dr. Götz-Bodo Reinicke. Er ist Kurator hier im Hause. sein Thema eigentlich, die Wirbellosen, aber er kennt sich bestens aus in der Geschichte des Hauses. In diesem Jahr wird Jubiläum gefeiert. 75 Jahre alt ist das Deutsche Meeresmuseum. Dr. Reinicke, wie hat es eigentlich angefangen? Damals 1951, wie war das?
Ja, das war im Grunde ein Aufbau aus den Ruinen des Zweiten Weltkriegs. Die Gesellschaft hat angefangen, sich neu zu organisieren. Und in dieser Zeit hat Otto Dibbelt, ein Lehrer und Hochschulprofessor ursprünglich aus Stralsund gebürtig, für seine Vaterstadt ein Naturmuseum gründen wollte. Das hat er die ersten Nachkriegsjahre lang vorbereitet und dann 1951 eröffnet und auch bis 1956 geleitet, bis er nämlich verschied. Und danach hat es dann ein junger Mann aus Sachsen übernommen, der im Alter von 28 Jahren als Biologe hierher kam und dieses Naturmuseum von Otto Dibbelt übernommen hat als Nachfolger. Auf den Nachfolger Sonfried Streicher geht dann auch die Fokussierung des Hauses auf das Thema Meer zurück. Er hatte diese Idee, hier an der Ostseeküste ein Museum über die Meere der Welt zu gründen und zu etablieren und hat dann den Arbeitsfokus des Hauses konsequent auf die Meere ausgerichtet mit den Möglichkeiten, die damals vorhanden waren. Zu DDR-Zeiten gab es Reiseeinschränkungen, die Kollegen konnten nicht überall hinfahren. Der Zugang zu aktuellen Informationen über Meeresforschung war mindestens begrenzt. Es war alles nicht so einfach und in dieser Zeit hat Sonfried Streicher das Haus geführt zu einer Publikumseinrichtung, die in den 80er Jahren auf 800.000, 900.000 Besucher im Jahr gekommen ist. Was damals sensationell war, völlig einzigartig auch in der DDR und was heute kaum noch möglich ist.
Es war ja nicht nur für die Forscher so, dass sie nicht raus durften. Otto Normalmensch durfte auch nicht raus. War das Haus möglicherweise Sehnsuchtsort für die Besucher, die dann ferne Länder und ferne Meeresgebiete, Meerestiere erleben konnten, was sie in echt nicht konnten?
Natürlich, ja. Und die damaligen Museumskollegen, die haben eben das Haus und besonders die Ausstellung entwickelt und aufgebaut, so gut sie es wussten. Sie hatten einen fundierten Hintergrund als Museumswissenschaftler, die in der DDR, in Leipzig speziell ausgebildet wurden. Und Sonfried Streicher hatte damals eine ganze Gruppe von Kollegen hierher nach Stralsund geholt, mit denen er dann das Haus weiterentwickelt hat. Natürlich war das ein Sehnsuchtsort und auch dieses Motiv hat Sonfried Streicher gespielt, als er 1976 und 1979 Gelegenheit hatte, mit seinen Wissenschaftlern, mit Handelsschiffen der DDR-Seereederei ins Rote Meer zu reisen und dort Fotos zu machen, dort zu tauchen, die Korallenriffe zu entdecken, zu vermessen und zu kopieren sozusagen. Und Material zu sammeln, um dann hier im Meeresmuseum ein kleines oder ein bemerkenswert großes Riffmodell aufzubauen, das bis heute steht und das zu DDR-Zeiten mit Sicherheit ein Kristallisationspunkt für Träume und Wünsche geworden ist für all die Menschen, die nicht die Möglichkeit hatten, selber zu reisen, die aber hier im Museum die Geschichten gefunden haben, die ihnen über das Meer erzählt wurden.
Wie war das nach der deutschen Wiedervereinigung? Wie stand das Haus da zur Wiedervereinigung, beziehungsweise war dem wiedervereinigten Deutschland klar, was hier steht und wie wichtig das ist?
Ja, man hat das sehr schnell herausbekommen. Sonfried Streicher hat in den ersten Jahren nach der Wende einen geschickten Schachzug gemacht und das Meeresmuseum, das ursprünglich städtisch angehängt war, zu einer unabhängigen Stiftung umzuwidmen und es damit organisatorisch-administrativ unabhängig zu machen. Das ist ihm gelungen in der ersten Hälfte der 90er Jahre. Mit dieser Institution ist er dann tatsächlich im neuen bundesrepublikanischen Alltag angekommen und hat dann aber auch durch geschickte politische Netzwerkarbeit erreicht, dass das damalige Museum für Meereskunde und Fischerei der DDR aufgenommen wurde in das Blaubuch der 20 führenden kulturellen Einrichtungen der Bundesrepublik Deutschland in den neuen Bundesländern.
Die blaue Liste, das war eine bis 95 genutzte Bezeichnung für eine Gruppe von Forschungseinrichtungen und Forschungsmuseen in Deutschland, die gemeinsam von Bund und Ländern gefördert wurden. Sie ist der Vorläufer der heutigen Leibniz-Gemeinschaft. Zum 75. Geburtstag wird es eine Sonderausstellung geben, die sich mit dem Gründer des Hauses, Otto Dibbelt, beschäftigt. Dr. Peter Danker-Carstensen ist Historiker und sichtet den Nachlass im Archiv.
Ja, Otto Dibbelt war geborener Stralsunder. Er hat dann Anfang der 20er Jahre in Greifswald Biologie, Botanik und noch ein paar andere Fächer studiert und wurde dann 1924 nach einem kurzen Zwischenspiel in Greifswald wurde er dann Lehrer in Kolberg, im heutigen Polen. In Kolberg hat er dann sozusagen Karriere gemacht, in dem Sinne, dass er recht bald Studienrat wurde, dort am Lyzeum. Und was in diesem Zusammenhang viel wichtiger ist, er hat in Kolberg das erste Heimatmuseum gegründet. So hieß das tatsächlich, das Kolberger Heimatmuseum. Das wurde 1925 eröffnet. Nebenher hat er dann auch noch diverse Herausgebertätigkeiten gehabt für historische Zeitschriften und so weiter und so weiter. Aber die Kolberger Zeit war für ihn sehr prägend, weil er nämlich sozusagen neben seinem Beruf als Pädagoge tatsächlich seiner Sammlungstätigkeit frönen konnte und viele seiner Sammlungsobjekte, die er dort in den 20er und Anfang der 30er Jahre zusammengetragen hat, dann auch im Kolberger Museum zu sehen waren. Diese Zeit war leider begrenzt, weil Otto Dibbelt dann so ab Mitte der 1930er Jahre Probleme mit der nationalsozialistischen Stadtverwaltung in Kolberg bekam und er dann also so Stück für Stück entmachtet wurde.
Den Krieg überlebten Dibbelt und seine Frau in Franzburg bei Barth. Seine damals schon umfangreiche Sammlung konnte er retten. Nach dem Krieg startete er einen Neuanfang in seiner Heimatstadt.
Hier in Stralsund begann sozusagen das zweite Leben des Otto Dibbelts. Ja, er wurde 1948 Dozent an der Universität Greifswald und 1950 zum Professor berufen und hat dann dort bis zu seiner Erkrankung 1953 dann auch noch als Professor gearbeitet. Aber Otto hatte einen Plan und dieser Plan war, in seiner Heimatstadt Stralsund ein naturwissenschaftliches Museum zu gründen mit seinen Sammlungen. Die Sammlungen waren ja schon mal da. Und dieses Naturmuseum wurde dann tatsächlich 1951 eröffnet. Deswegen feiern wir also dieses Jahr das 75-jährige Jubiläum des Naturmuseums von Otto Dibbelt gegründet.
Ein Sammler war er, dieser Otto Dibbelt, ein engagierter Naturwissenschaftler in politisch schwierigen Zeiten. Drei Generationen später heißt der Museumsdirektor Burkhard Baschek, ein Wissenschaftler mit internationaler Karriere.
Ich habe mein Studium angefangen in Heidelberg für 2 Jahre, habe dort Physik studiert und bin danach nach Kiel gegangen, wo ich dann ein Diplom in Ozeanographie, also Meeresphysik, abgeschlossen habe. Danach hat es mich dann in die weite Welt hinausgezogen. Ich habe dann aufgrund meines Themas meiner Doktorarbeit, da ging es um die Straße von Gibraltar, Kontakt zu zwei wirklich ja, ganz tollen Ozeanographen in Kanada gehabt. Dann habe ich dort mit denen zusammengearbeitet, meine Doktorarbeit dann an der Westküste Kanada auf Vancouver Island gemacht, war dort eben 4,5 Jahre und bin da sehr auch geprägt worden von den sehr schnellen Veränderungen, die die Meeresströmungen und sowas dann auch an den Küsten haben mit starken Gezeitenströmungen. Das ist so ein Ansatz, der mich dann auch wirklich sehr begleitet hat später. Bin dann zu meiner Postdoc-Zeit in Bozol an der Ostküste USA in der Nähe von Boston gewesen und habe dann meine erste Professur bei der UCLA, University of California, Los Angeles angefangen. Und da ist genau diese Sachen, die ich dann gelernt hatte bei den sehr schnellen Gezeitenströmungen, war da ausschlaggebend, komplett neues Themenfeld aufzumachen, wo es darum ging, kleine Ozeanwirbel zu jagen, die nur mit sehr schnellen Beobachtungstechniken überhaupt zu erfassen waren.
Dr. Burkhard Baschek, er wird am 28. Mai die Sonderausstellung Mitteilen aus dem Nachlass des Museumsgründers Otto Dibbelt im Deutschen Meeresmuseum eröffnen. Wir haben den Standort gewechselt und sind ins Ozeaneum gefahren. Hier treffe ich Professor Judith Denkinger. Sie ist die Kuratorin für Meeressäuger und in Sachen Forschung hier im Hause unterwegs.
Ja, wir forschen sehr viel, aber jetzt nur im Bereich von Meeressäugern arbeiten wir seit Jahren am Monitoring von Schweinswalen besonders und auch von Kegelrobben. Und dazu haben wir zwei Linien. Also zum einen haben wir für Schweinswale dieses akustische Monitoring, in dem Stationen ausgebracht werden, wo die Klicklaute von den Schweinswalen aufgenommen werden. Und zum anderen haben wir dieses Strandungsmonitoring, in dem wir angewiesen sind auf die Mitarbeit von Touristen, von Bürgern, die uns Informationen zu Meeressäugern an den Stränden und Küsten liefern. Und die melden uns eben Tiere, die sie sehen, entweder lebendig oder auch tot. Dann wird es von uns registriert, dann führen wir eine Datenbank darüber und wir sammeln die toten Tiere auf. Also wir haben hier ein Bergungsauto, mit dem wir die Tiere abholen, dann zu uns auf den Denholm bringen, wo wir eine Sektionseinrichtung haben und große Kühlräume. Und da werden die Tiere erstmal gelagert, bis sie zur Sektion kommen. Und dann schauen wir uns die genau an auf Ursachen des Todes, ob die insgesamt in einem guten gesundheitlichen Zustand sind. Wir können auch mit den toten Tieren gucken, ob der Ernährungszustand jetzt in den letzten Jahren sich besonders verändert hat. Wir schauen uns die Organe an, ob die gesund sind, ob die Schädigung haben von irgendwelchen Umweltverschmutzung, Chemikalien, die eingeleitet werden, Schwermetalle und so weiter oder auch Mikroplastik. Wir schauen auch die Mageninhalte an von den Tieren. Da haben wir gerade eine Doktorarbeit, die noch zu Ende geführt wird, die super spannend ist, weil wir dann eben auch gucken, was haben denn die Kegelrobben und die Schweinswale überhaupt gefressen über die Zeit. Und wir wissen ja auch, dass die Fischerei rückläufig ist in der Ostsee, dass es immer weniger Hering und Dorsch gibt im Großen und Ganzen und dass genau diese zwei Arten der Hauptbrotfisch nicht nur der Fischer, sondern auch der Schweinswale sind. Also gerade Hering ist jetzt ja auch immer mehr bedroht und dadurch müssen die Schweinswale sich eben auch anpassen können. Und das kann Lisa Clemens, die ihre Doktorarbeit hier macht, sich an den Mageninhalten anschauen.
Gibt es denn, wenn Sie die gestrandeten toten Tiere untersuchen, gibt es den einen Grund, warum Schweinswale stranden und sterben oder sind das mehrere verschiedene Gründe?
Es gibt sehr viele Gründe. Die meisten bleiben uns aber verdeckt. Die können wir nicht so direkt nachvollziehen. Aber wir haben bei ganz vielen Tieren, also gut 30% aller Tiere, die noch in einem gut genugen Zustand sind, dass wir was darüber aussagen können, haben wir den Verdacht auf Beifang. Also spielt ein Konflikt mit der Fischerei und den Meeressäugern eine sehr, sehr große Rolle und ist auch eine der größten Gefährdungen für Schweinswale sowie auch Kegelrobben.
Da wird hier am Hause auch geforscht. Da ist gerade ein Forschungsvorhaben fertiggestellt, um die Schweinswale vor den Fischernetzen zu schützen. Was haben Sie da entwickelt?
Genau, also wir wollen natürlich nicht gegen die Fischer arbeiten, sondern mit den Fischern. Wir brauchen die Fischer auch, um Informationen zu sammeln. Und die Fischer brauchen eigentlich auch uns und die Schweinswale, um ihr Ökosystem intakt zu halten, damit es mehr Fisch produzieren kann. Und deshalb versuchen wir gemeinsam mit Fischern die Netze so auszustatten, dass die Fängigkeit erhalten bleibt, aber Meeressäuger eben nicht beigefangen werden, weil das ist ja auch nicht Ziel der Fischer, die Meeressäuger jetzt zu fangen, sondern das ist immer ein Unfall, dass die dummerweise ins Netz schwimmen und dann dort ertrinken. Das heißt, es gibt Methoden wie zum Beispiel das Ausstatten mit Bringern, das sind akustische Vergrämer, die an die Netze angebracht werden und Laute aussenden, die unangenehm sind und die Tiere dann von den Netzen fernhalten, was aber auch dazu führt, dass die von dem sowieso sehr begrenzten Habitat, was sie noch für sich in Ruhe zur Verfügung haben, immer weniger bekommen. Also je lauter das Meer wird, desto mehr Probleme bekommen auch gerade so akustisch orientierte Tiere wie die Schweinswale. Dafür wurde in den letzten Jahren eine Alternative entwickelt, das PAL. Das ist ein Passive Acoustic Alert System, das den Schweinswal nachmacht, also einen Warnruf von einem Schweinswal imitiert, der dann synthetisiert wird und auch in solchen sozusagen Unterwasserlautsprechern eingebracht wird und dann an die Netze angebracht wird. um die Schweinswale aufmerksam zu machen, dass sie ihre Umgebung besser wahrnehmen und eben dann auch die Netze vermeiden können.
Und die Fischerei, die zieht da mit?
Das ist ein Projekt, was sehr eng mit den Fischern von Eckernförde durchgeführt wurde, die von Anfang an dabei waren und uns geholfen haben, auch mit dem Ostseeinformationszentrum Daten zu sammeln und ihre Netze zu überwachen und uns zu informieren. Wir haben Versuche aufgestellt, die wir ohne die Fischer gar nicht hätten machen können. Und die Versuche dann auch in unserer Abwesenheit selbstständig durchgeführt haben, uns die Daten geliefert haben. Und die Ergebnisse zeigen, dass es sehr vielversprechend ist, also dass PAL tatsächlich die Tiere aufmerksam macht, also eine Änderung im Verhalten hervorruft. Wir haben das verglichen mit Tieren, die noch keine Erfahrung mit diesen PALs haben in Dänemark. Und da hatten wir auch deutliche Unterschiede, dass eben die deutschen Tiere, die schon PAL ausgesetzt sind, schon sozusagen das PAL-Signal hören und dann gar nicht mehr in die Nähe vom Netz kommen, während die dänischen Tiere dann ihre Echoortungsrate erhöhen, also aufmerksamer werden, sich noch dem Netz nähern und aber auch kein Beifang beobachtet wurde in der Zeit.
Die Schweinswale, kluge, lernfähige Tiere, die auf akustische Warnsignale reagieren. Ein Forschungsprojekt von Professor Judith Denkinger und ihrem Team am Deutschen Meeresmuseum. Das Deutsche Meeresmuseum ist nicht nur Ausstellungshaus, sondern auch Forschungsstätte. Professor Judith Denkingers Forschungsgegenstand, das sind die Schweinswale. Wir haben gerade von einem abgeschlossenen Projekt gehört. Das neue Forschungsprojekt, das ist schon konzipiert.
Ja, hier geht es eigentlich um eine Zusammenfassung von den akustischen Arbeiten, die wir durchgeführt haben, also diesem akustischen Monitoring, was in den letzten 15 bis 20 Jahren nicht nur von uns, sondern auch von unseren Partnern in Dänemark, Schweden, Finnland, Polen, Litauen und uns eben gemacht wurde, wo wir mit über 300 Detektoren in der gesamten Ostsee die Schweinswallaute registriert haben. Und anhand dieser Registrierung wollen wir feststellen, wie hoch ist das Vorkommen, wie viele Tiere gibt es in einem bestimmten Gebiet. Was natürlich schwierig ist, also wir nehmen Laute auf und sehen ja nicht, wie viele Tiere das sind. Das heißt, wir wollen jetzt anhand der Lautcharakteristika unterscheiden, ob es ein Tier ist, ob es mehrere sind, ob wir Mutter-Kalb-Paare unterscheiden können. Und dann eben Karten erstellen, wo wir die meisten Schweinswallvorkommen haben und auch, wo wir die meisten Bedrohungen haben. Also diese Karten werden überlappt mit Risikokarten von Lärmbelastung, von Schiffsverkehr, von Windkraftanlagen, von Fischereigebieten, um dann Schutzgebiete zu identifizieren, die besonders wichtig wären für die Schweinswale. Und das alles wird unterstützt durch Todfundmonitoring und durch dieses Strandungsmonitoring, was wir noch mehr vernetzen mit unseren Kollegen in den Nachbarländern und auch genetische Analysen machen mit der Uni Potsdam, um zu schauen, wie ist denn der Gesamtzustand der Schweinswale? Geht es denen noch gut? Sind die noch mehr bedroht? Wir haben ja die zentrale Population in der Ostsee, die vom Aussterben bedroht ist. Wir haben die Beltsee-Population, die besser dasteht, aber auch sehr stark zurückgegangen ist in den letzten Jahren und dem wollen wir auf den Grund gehen und auch klar machen, wie wichtig das ist, trotz der geopolitischen Lage, in der wir uns befinden, die Schweinswale nicht außer Acht zu lassen, sondern auch hierfür zu sorgen, dass wir unsere Biodiversität erhalten und wirkungsvolle Schutzkonzepte erstellen können.
Wenn man so einen gestrandeten, toten Wal auf dem Tisch hat und schauen muss, woran er möglicherweise gestorben ist, ist da nur die Wissenschaftlerin am Obduktionstisch oder geht das ein bisschen ans Herz, weil man weiß, dass diese Tiere möglicherweise irgendwann aussterben, hoffentlich nicht?
Also wir sind ja nicht Wissenschaftler, um viel Geld zu verdienen. Ich glaube, dann müsste man seinen Beruf wechseln. Wir machen das aus Überzeugung und da ist schon sehr viel Emotion auch drin. Wir sind natürlich super sachlich bei der Sache, wenn wir die Tiere obduzieren und arbeiten im Prinzip unser Programm durch. Und manchmal hat man aber dann schon so Sachen, wo man denkt, oh Gott, das arme Tier, dass das so lange damit leben musste. Zum Beispiel hatten wir jetzt gerade letzte Woche bei der Sektion Tier, was viele Krebsgeschwüre hatte. Vor allem bei den Beifangtieren, wenn man sieht, bei Robben, wenn die volle Mägen haben und in Stress geraten sind und die Mageninhalt sich übergeben und dann auch den noch in die Lungen bekommen. Also das ist schon nicht einfach. Ich denke, manchmal sind wir ähnlich wie Ärzte unterwegs. ich denke dann oft an die Ärzte, die auf der in der Kinderkrebsstation arbeiten. Ähnlich geht es uns wohl auch.
Professor Judith Denkinger, Sie sind seit 2 Jahren hier am Ozeanium. Wir haben heute einen richtig kalten Wintertag erwischt hier in Stralsund, -7 Grad. Sie haben vorher in wesentlich wärmeren Gefilden gearbeitet.
Ja, ich war die letzten 25 Jahre am Äquator, auf dem Äquator in Ecuador. Unterrichte dort an der Uni San Francisco de Quito, deshalb auch meine Professur dort. Und forsche oder ja, habe da Projekte aufgebaut über Amazonasdelfine, Buckelwale vor der Küste. Wir haben Meeresschutzgebiete gegründet und auf Galapagos viel auch mit den Seelöwen gearbeitet, mit Seeschildkröten. In wärmeren Temperaturen, die ich auch schon sehr vermisse.
Das heißt, die Ostsee ist für Sie Neuland?
Die Ostsee ist, mein Opa kam von Kiel, da waren wir schon als Kinder sehr viel an der Ostsee, also kein Neuland an sich, aber vom Wissen bin ich natürlich jetzt mehr im Pazifik unterwegs als hier in der Ostsee, aber es ist auf jeden Fall ein wahnsinnig schöner Lebensraum, der uns auch sehr viel geben kann und der genauso unsere Aufmerksamkeit braucht wie der Amazonas oder Galapagos oder der Südostpazifik.
Sagt Judith Denkinger, hier im Ozeaneum wird die Welt der Wale lebendig. Museen im Jahr 2026, sie sollen begeistern und technisch faszinieren. Auch im Ozeaneum will man das. Die Tiere, um die es dabei geht, sie sind so faszinierend und eignen sich dafür, Menschen, gerade Kinder, zu begeistern. Das Eintauchen in den Lebensraum der Wale gelingt in Bild und Ton. Burkhard Baschek.
Ja, die Welt der Wale, das ist eine neue immersive Show, die wir jetzt im letzten Ausstellungsbereich des Ozeaneums zeigen. Das ist nämlich 1:1 Riesener Meere. Die Riesener Meere, das sind vor allem die Wale. Und die Wale kommunizieren im Meer hauptsächlich mit Schall. Sie orientieren sich auch damit. Das ist auch ganz verständlich, weil eigentlich nur die obere Schicht der Meere ist mit Licht durchflutet und darunter ist es dunkel. Und wenn man sich dort orientieren möchte, dann braucht man Schall. Das ist das Medium schlechthin, um im Meer zu kommunizieren. Und das nutzen die Wale eben auch. Und deswegen war es das Ziel, die großen 1:1 Modelle, die wir haben, das sind ja ein riesiger Blauwal und Buckelwal und Pottwal unter der Decke, die wollten wir noch mehr zur Geltung bringen und genau diese akustische Sache mit reinbringen. Deswegen war das Ziel, dass wir dort ein quasi Hörbuch machen, mit dem man die Welt der Wale erfahren kann.
Die Besucher gehen mit den Meeressäugern auf Reisen in die Tiefe der Ozeane. Von breiten Liegesesseln aus erlebt man das Meer in 360 Grad. Zunächst an der Wasseroberfläche, dann taucht man ab mit den Walen.
Der Pottwal kann die Luft 2 Stunden lang anhalten, indem er seinen Herzschlag verringert. So kann er in die stockdunkle Tiefsee abtauchen. Dort jagt er Kalmare und Fische. Seine Leibspeise jedoch ist der Riesenkalmar.
Diese so faszinierenden Meeressäuger sind unterschiedlich im Verhalten, im Temperament und in ihrer Kommunikation.
Belugas spielen gerne miteinander. Sie jagen sich zum Spaß und suchen engen Körperkontakt. Sie kommunizieren in ihren riesigen Gruppen mit Quietsch, Pfiff und Gackerlauten. Belugas sind die Kanarienvögel der Meere.
Auch das soziale Gefüge innerhalb der Walfamilien ist erforscht, zum Beispiel bei den Orcas.
Der schwarz-weiße Orca ist der größte Delfin. Wegen seiner hohen Rückenfinne heißt er auch Schwertwal. Orcas leben in Familien, manchmal mit mehr als 50 Tieren. Anführerin ist immer das älteste Weibchen. Die sozialen Gruppen halten eng zusammen. Sie haben eigene Dialekte, achten aufeinander, pflegen sich gegenseitig und trauern um verstorbene Verwandte.
Und dann sind da noch die Menschen, die den Lebensraum mehr nachhaltig beeinflussen und die dort lebenden Tiere gefährden.
Auch wir Menschen sind auf die Meere angewiesen und leben von ihnen. Doch nicht immer ist uns bewusst, wie wertvoll und sensibel der Lebensraum der Ozeane ist und wie unser Handeln ihn aus dem Gleichgewicht bringt.
Es ist ein nachhaltiges Erlebnis, diese knapp 20 Minuten Eintauchen in die Welt der Wale im Ozeaneum in Stralsund. Das war das Hamburger Hafenkonzert für heute. Wir waren zu Gast im Deutschen Meeresmuseum in Stralsund. Bleibt zum Schluss die Frage zu klären, wie die Lederschildkröte Marlene, die uns am Eingang in bronzener Schönheit begrüßt hat, wie Marlene eigentlich zu ihrem Namen kam. Diana Mein klärt auf.
War so, dass diese Lederschildkröte in den 60er, 70er Jahren und auch später noch als Objekt für Sonderausstellungen unterwegs war. In Deutschland oder damals in der DDR. Und sie ging auch nach Berlin in eine Sonderausstellung. Und zur gleichen Zeit wurde in West-Berlin die berühmte Schauspielerin Marlene Dietrich erwartet. Und eine Tageszeitung in Ost-Berlin hat das dann als Steilvorlage genutzt und in einem kleinen Comic eigentlich die Sonderausstellung angekündigt und hat eben mit comicartigen Rundungen beschriftet angekündigt, sie kommt. Und man konnte erahnen, okay, da kommt vielleicht was Weibliches. Es hat sich dann herausgestellt, dass es eine Brustflosse von der Marlene war und keine Kurve von Marlene Dietrich. Und so kam aber Marlene zu ihrem Namen und hat den auch bis heute behalten.
Marlene Dietrich als Namenspatin. Eine schöne Geschichte. Und wenn Sie mehr über das Deutsche Meeresmuseum erfahren möchten, fahren Sie doch einfach mal hin nach Stralsund. Der Besuch dort lohnt sich in jedem Fall. In der kommenden Woche sind wir wieder auf Reisen. Das heißt, mein Kollege Dietrich Lehmann ist gerade unterwegs mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft in Indien. Was sich auf dem Subkontinent wirtschaftlich bewegt und was das für Hamburg und auch den Hamburger Hafen bedeutet, darüber mehr im Hafenkonzert in der kommenden Woche. Tschüss, das sagt Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.